Oh, Herr Jesus, ja. Wunderbar. So eine Gemeinschaft, wir müssen uns erst noch an solche Zustände gewöhnen. Ehrlich gesagt, ich möchte mich nicht unbedingt daran gewöhnen, dass wir keine Versammlungen mehr haben. Aber wir müssen das Beste draus machen. So wie ich das jetzt lese in Apostelgeschichte, Kapitel 8, da heißt es in Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, ging der Reihe nach in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis aus. Aber das war nicht das Ende der Gemeinde. Das war erst der Anfang. Dann heißt es, sie zerstreute nun, sie zogen umher und verkündigten das Wort. Ja, und sie kamen dann auch in Gegenden, wo sie vorher gar nicht dran gedacht hatten. Und vielleicht möchte der Herr auch uns ein bisschen durcheinander schütteln, dass das Evangelium vom Reich, das ja gepredigt werden muss, dass das Evangelium vom Reich auch noch einen anderen Weg findet. Einen Weg zu mehr Menschen. Und wenn wir auch gebunden sind zurzeit mit vielen Einschränkungen, ja, das ist völlig ungewohnt für uns, so darf das Wort Gottes nicht gebunden sein. Ja? Wir können das Wort trotzdem sprechen. Ich gebe hier jetzt gerade mal ein Beispiel. Ja, mir geht es genauso. Ja, das dachte ich gestern, als ich mich vorbereitet habe. Du bist wo? In deiner eigenen Mietwohnung. Ja, Paulus war in Apostelgeschichte, Kapitel 28. Da heißt es, er war in Rom dort und er blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das können wir auch. Wir haben alle eine Wohnung und inzwischen können wir sogar ohne, dass Menschen in unsere Wohnung kommen, mit anderen Geschwistern Gemeinschaft haben. Und wir können auch dieses Wort zu Mitmenschen bringen, ohne dass wir mit ihnen direkten Kontakt haben. Wir haben wunderbare Möglichkeiten auch durch die neuen Medien. Wir sollten das mehr nutzen. Herr Jesus, wir leben im Reich Gottes, ja, und der Herr baut sein Reich mit uns. Und wir haben gesehen, das ist nicht etwas, was erst in Zukunft kommt, sondern dieses Reich hat sehr viel mit uns zu tun. Ja, wir sind versetzt worden aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich Satans in das Reich des Sohnes. Wir sind in das Reich Gottes hineingekommen. Und dieses Reich ist wunderbar. Ja, ich gebe jetzt gerade mal eine Stelle aus Jesaja 53. Wir kennen dieses Kapitel alle. Jesaja 53, das ist dieses Kapitel, was uns so klar beschreibt, wie der Herr Jesus als das Lamm Gottes die ganze Sünde auf sich genommen hat und sich zur Schlachtbank hat führen lassen. Aber es heißt in Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat. Wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Lob den Herrn, der Herr hat seine Tage verlängert. Wir sind heute hier. Wir sind die Verlängerung des Herrn. Ja, die Zeit des Herrn ist damals auf dieser Erde, die war begrenzt auf 33,5 Jahre. Aber er hat seine Tage verlängert. Lob den Herrn, der Herr lebt in jedem von uns. Wenn wir den Herrn aufgenommen haben, dann sind wir die Verlängerung des Herrn. Gell? Und der Herr möchte durch uns heute zum Ausdruck kommen. Das ist wunderbar. Gell? Wir sind sein längeres Leben auf dieser Erde. Und dann heißt es, des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Oder was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das Wohlgefallen Gottes, ja, ruht auf Christus. Und er hat durch Christus seinen Plan erfüllt. Ja, das ist, beziehungsweise er ist dabei, seinen Plan mit uns zu erfüllen. Lob den Herrn. Halleluja. Da sind wir drin. Da stehen wir drin. Und der Herr hat uns seinen Plan offenbart. Er hat uns viel gezeigt von dem, was er tun möchte. Und das hat sehr viel mit der Gemeinde zu tun. Jetzt, wenn wir von Gemeinde sprechen, Der Herr möchte seine Gemeinde bauen, sagt der Herr in Matthäus Kapitel 16. Das ist wunderbar. Und doch müssen wir wissen, wenn es um den Plan Gottes geht, sind wir, jeder von uns, unser altes Leben ist untauglich. Ich bin untauglich für Gottes Reich. Ich habe vom natürlichen Menschen her keinen Anteil an Gottes Reich. Das lesen wir auch schon im Epheserbrief. Ja? Epheser Kapitel 2, vielleicht können wir das ganz kurz mal aufschlagen. Epheser Kapitel 2. Da heißt es, Vers 11, deshalb denkt daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, Unbeschnittene genannt, von der Beschneidung, die mit dem, und so weiter. Vers 12, dass ihr zu jener Zeit von Christus getrennt wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Das war unser Zustand. Das ist der Zustand aller Menschen, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Und wir waren fremd dem Leben Gottes, wie es in Epheser Kapitel 4 heißt. Ja, fremd dem Leben Gottes. Kapitel 4, Vers 18. Die in ihrem Verstand verfinstert sind, fremd geworden dem Leben Gottes, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Verhärtung ihres Herzens. Die abgestumpft sind, sich der Ausschweifung hingegeben haben und so weiter. Das ist der Zustand des natürlichen, des fleischlichen Menschen. Und der ist unverbesserlich. Ja, unverbesserlich. Dazu gibt's einen klaren Vers auch in, es gibt viele Verse, aber einen möchte ich einmal rausgreifen. Jeremia 13, Vers 23. Jeremia 13, Vers 23. Halleluja. So, das ist ein klares Wort, das wir alle wissen müssen und das müssen wir uns verinnerlichen. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern? Kann ein Leopard seine Flecken ändern? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an das Böse gewöhnt seid. So tief sitzt die Sünde in unserem Leben drin. So verdorben, so unbrauchbar ist jeder Mensch auf diesem Planeten. Ja, wir können uns aber nicht aus diesem Zustand retten. Ja, das ist, kannst du nicht machen. Du kannst auch sagen, kann ein Marienkäfer seine Punkte loskriegen? Ja, kann er nicht. Er ist eben so. Und genauso sind wir Sünder. Und wir können uns nicht selbst aus diesem Zustand heraus bewegen. Wir leben in Feindschaft gegen Gott, obwohl wir oft denken, wir sind gut, leben wir doch gegen Gott. Und das sagt der Paulus schon im Römerbrief, in Kapitel 8, wird uns gesagt, dass die nach dem Fleisch leben, können Gott nicht gefallen. Also, wie wollen wir dann vom Reich Gottes reden? Ja. Oder in Galater Kapitel 5, wo wir lesen, ich lese einfach mal Galater 5 ab Vers 17. Das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese liegen miteinander im Streit, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber von dem Geist geführt werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Streitereien aus Selbstsucht, Spaltungen, Sektierereien, Neid, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die solche Dinge verüben, das Reich Gottes nicht erben werden. So, ihr seht, es geht hier um das Reich. Und es gibt eine Art von Menschen, die kann das Reich Gottes nicht erben. Das ist der gefallene, sündige Mensch. Das ist eigentlich die ganze Menschheit. Ist unfähig für das Reich Gottes. Und deshalb brauchen wir Errettung. Und deshalb muss in unserem Leben was Grundlegendes passieren, dass wir überhaupt an diesem Reich teilhaben können. Ja. Und das lesen wir, und einen Teil davon lesen wir in Johannes Kapitel 6, Johannes Kapitel 3, Das ist die Begebenheit, als der alte Herr, der Nikodemus, nachts zu Jesus kommt und mit ihm ein Gespräch, das Gespräch sucht. Er möchte gerne mit ihm über seine Sendung und über geistliche Dinge sprechen. Aber Jesus, er wendet das Gespräch auf eine ganz andere Ebene. Ja, der Nikodemus war voller Fragen, aber Jesus sagt nur eine Sache zu ihm. Er sagt, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. So, wir können hier nicht über das Reich Gottes diskutieren, wir beide, Nikodemus, du und ich. Weil du kennst es nicht, du kannst es nicht sehen, du bist gar nicht in der Lage, das zu verstehen, was ich dir sagen möchte. Ja, du musst erst von Neuem geboren werden. Und hier sieht man, um ins Reich zu kommen, brauchen wir ein anderes Leben. Was für ein Leben bekommen wir, wenn wir von Neuem geboren werden? Wir bekommen Gottes Leben. Wir werden von oben geboren. Wir werden von Gott geboren. Wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir werden wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes. Wiedergeboren aus dem Geist. Vom Geist geboren, das erklärt er hier auch noch. Vers 6. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Geist ist es, der uns neu macht. Deshalb müssen wir alle lernen oder müssen wir alle vom Geist erstmal erweckt werden. Ja, alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, wir müssen ihnen helfen, dass sie den Herrn Jesus in ihr Leben aufnehmen und von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren werden ist ein Schritt, der ist unbedingt notwendig, wenn es um das Reich Gottes geht. Johannes 1, Vers 12, ich fange bei 11 an. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und hier sieht man schon, er gab ihnen die Macht. Das heißt, es ist eine gewisse eine Kraft dahinter. Wenn ich ein Kind Gottes werde, das hat auch mit Gottes Reich, mit seiner Herrschaft etwas zu tun. Ich komme unter seine Herrschaft, ich komme in sein Reich hinein. Ich bin Teil, ich werde Teil des Reiches Gottes, indem ich Jesus in mein Leben aufnehme. Herr Jesus. Und in 1. Petrusbrief sehen wir das auch nochmal. 1. Petrus. Ich habe vorhin die Verse schon ganz kurz erwähnt. 1. Petrus 1 war das Vers 1. Petrus 1 Vers wo war's? Genau. Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unverweltlichen, unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird in den Himmel für euch. Lob den Herrn. Das ist wunderbar. Ja? So, diese Wiedergeburt ist der Anfang von einem wunderbaren Erbe, das wir einnehmen, das wir auch jetzt schon empfangen. Wir haben einen Vorgeschmack dessen schon empfangen. Wir haben schon den Geist empfangen. Wir haben etwas von diesem guten Land, von diesem Reichtum Christi empfangen. Aber das wird uns noch viel mehr gegeben werden, wenn der Herr zurückkommt. Wir werden das ganze Reich mit ihm zusammen erben. Ist das nicht wunderbar? Und dann heißt es in Vers 23. Als solche, die wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. So, also wir sind aus einem unvergänglichen Samen wiedergeboren worden. Das ist eine gewaltige Sache, was mit uns passiert ist. Wir haben das Leben Gottes empfangen. Wir haben das ewige Leben. Wir haben den Geist empfangen und wir sind Kinder Gottes. Und wir haben dieses Leben, das ist das Leben des Reiches. Das ist das Leben Christi in uns, das uns befähigt, im Reich Gottes zu leben. Und wir können auch so erst das Reich Gottes wirklich wahrnehmen. Um im Reich Gottes zu leben, bedarf es eines Machtwechsels. Es gibt den Herrschaftswechsel in unserem Leben. Als ich den Herrn Jesus in mein Leben aufgenommen habe, wurde mir von Anfang an bewusst, jetzt ist Jesus mein Herr. Jetzt bin ich nicht mehr mein eigener Herr. Ich habe zwar noch viele, eigene Dinge getan. Ich war noch nicht verändert in dem Sinn, aber ich habe gewusst, Jesus ist jetzt mein Herr. Und ich möchte lernen, auf ihn zu hören. Ich möchte ihm folgen. Ich gehöre zu ihm. Und zwar, das ist eine Sache für mein ganzes Leben. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das ist ein Machtwechsel. Und in Kolosser 1, wir kennen die Verse, die sind auch schon gefallen heute, aber ich lese ihn trotzdem nochmal vor. Da heißt es, dass wir dem Vater Dank sagen sollen. Ja, du kannst jeden Tag, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann danke dem Vater. Vielleicht weißt du morgen nicht, was du beten sollst, oder nächste Woche, oder in 2 Jahren. Dann danke dem Vater, indem er dem Vater Dank sagt, der euch tauglich gemacht hat, Anteil zu haben am Losteil der Heiligen in dem Licht. Ist das nicht wunderbar? Allein schon das zu sehen, ist doch wunderbar. Wir schauen nicht nur auf unseren Zustand, wir schauen nicht nur auf das, was in uns noch nicht in Ordnung ist, sondern wir schauen auf das, was der Vater für uns schon vorbereitet hat. Er hat uns tauglich gemacht. Durch den Tod Christi und durch das Leben Christi in uns sind wir tauglich gemacht. Dass wir einen Anteil haben, das ist ein Erbteil, das ist unser Besitz an dem Losteil der Heiligen im Licht. Das ist ein wunderbares Erbe. Das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist dieses Erbe ist das kommende Reich, das wir einnehmen werden. Das ist herrlich, indem wir dem Vater Dank sagen, der uns errettet hat. Wie hat er das gemacht? Er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Lob den Herrn. Diese Versetzung, das ist eine Tatsache. Das ist herrlich. Er hat dich herausgerettet aus der Gewalt der Finsternis. Durch deinen Glauben und durch deine Taufe ist klar, du gehörst nicht mehr in das Reich Satans. Du gehörst zu Gott. Du gehörst dem lebendigen Gott. Du dienst dem lebendigen Gott. Du dienst nicht mehr der Sünde, sondern du dienst dem Herrn, Jesus Christus. Das ist wunderbar. Das ist ein Machtwechsel. Rausgerettet aus der Gewalt Satans. Daraus kann sich kein Mensch selber befreien. Das macht der Herr. Er hat den Satan besiegt, hat ihm den Kopf zertreten. Er hat diese alte Schlange überwunden. Lob den Herrn. Und wir dürfen heute in diesem Sieg stehen. Und du kannst einfach hinübergehen in den Bereich Gottes. Aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das ist 1. Petrus 2, Vers 9. Er ihn herausberufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wunderbar. Halleluja. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ja, wir leben heute im Licht und wir sollen im Licht wandeln. Wir sind Kinder des Lichtes. Halleluja. Und alle Finsternis wird vom Licht bloßgestellt, wird gestraft. Deshalb ist es auch immer wieder wichtig für uns, dass wir auf der Seite des Lichts stehen. Vielleicht ist einmal etwas Finsteres in uns. Vielleicht sind wir ein Stück weit noch in Finsternis. Aber wenn das Licht dann kommt und das entlarvt, dann bitte, mach's nicht wie Adam, der sich versteckt hat und davongelaufen ist, sondern wende dich zum Herrn und sag, Herr, vergib mir, verzeih mir. Ich möchte im Licht wandeln. Herr Jesus, ich bin ein Kind des Lichtes. Halleluja. Stell dich auf die Seite des Lichts ganz bewusst. Gell? Vom Tod zum Leben hinübergegangen. Ja? Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Wie heißt es? Johannes 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24. Der kommt nicht in das Gericht. Der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Luther hat übersetzt, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, du bist von der einen in die andere Dimension durchgedrungen. Vom Tod, einem Zustand, den du nicht ändern kannst normalerweise. Der ist endgültig. Der Tod ist immer endgültig. Und doch sind wir vom Tod zum Leben hinübergegangen. Ist das nicht herrlich? Halleluja. Und du kannst jeden Tag das erfahren und nachvollziehen, indem du dich zum Geist wendest. Indem du zum Herrn kommst. Manchmal musst du zum Herrn schreien. Herr Jesus! Herr Jesus! Sehr oft rufe ich einfach nur zum Herrn, weil ich weiß, ich brauche Leben. Ich möchte raus aus meinem Tod. Ich möchte raus aus meinen toten Gedanken. Aus meinem alten Wesen. Ich möchte das Leben berühren. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen worden bist. Und sei dankbar. Ja, in Epheser 2 heißt es, dass wir mit Christus zusammen lebendig gemacht wurden. Obwohl wir tot waren in den Sünden, hat Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Das ist unsere Erfahrung heute. Nimm das in Anspruch. So ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, heißt es in Römer 8. Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das ist unsere Erfahrung. Und wenn sie es noch nicht ist, lass es deine Erfahrung sein, indem du dich zum Geist wendest. Und das können wir. Wir haben einen Weg. Wir haben den Namen, dass wir leben. Ja, lob den Herrn. Ja, es gab eine Gemeinde in der Offenbarung, die hatte den Namen, dass sie lebt und war tot. Herr Jesus, ich möchte nicht tot sein, obwohl ich den Weg hätte, lebendig zu sein. Herr Jesus, mach uns alle lebendig. Lass uns aufstehen von jedem Tod. Auch jetzt diese Situation, manche, die schauen auf diese ganze Weltsituation wie das Kaninchen auf die Schlange. Wir schauen auf Christus. Er macht uns lebendig. Ja, du musst wegschauen auf den Herrn. Den Geist berühren. Umso mehr den Herrn suchen. Wir sind aus dem Reich Satan in das Reich Gottes versetzt worden. Lob den Herrn. Und hier gibt es keine Grauzone da. Entweder bist du im Licht oder du bist in der Finsternis. Also es gibt kein Niemandsland zwischen dem Reich und der Finsternis. Gibt es kein Niemandsland. Entweder du lebst im neuen Leben, im neuen Wesen des Lebens, oder wir leben im alten Menschen. Entweder wir sind geistliche Menschen, leben im Geist, oder wir sind seelische Menschen. Und ja, lass uns dazu vielleicht auch mal einen Vers lesen. Das ist Römer 6, Vers 4. Römer Kapitel 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln sollen. Ist das nicht wunderbar? Wir können heute in der Neuheit des Lebens wandeln. Warum? Weil wir mit Christus begraben worden sind. Und weil wir mit ihm zusammen lebendig gemacht worden sind. Wir sind auferweckt. Du hast das Leben Christi in dir. Halleluja. Ebenso können wir jetzt also im neuen Wesen des Lebens wandeln. Es ist da. Du kannst es leben. Wir können es ausleben. Es bedarf nur einer Ausrichtung. Einer klaren Entscheidung. Lebst du, bist du dir bewusst, ich bin jetzt gerade in meiner Seele, in meinem Selbst, jetzt lasse ich mich einfach hängen und mal sehen. Herr Jesus, 1. Korinther 2, Vers 9 bis 15, das ist so eine Stelle, die ist auch sehr wichtig. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz emporgestiegen ist, wie vieles Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Ist das nicht, ist sehr einfach, die ihn lieben. Herr, ich möchte dich lieben. Ich möchte dich noch mehr lieben. Herr, ich hab dich lieb. Nicht nur du liebst mich, sondern Herr, ich liebe auch dich. Oh, Herr Jesus, ich suche dich. Wie Daniel, ne, dem so viel gezeigt worden ist. Warum? Weil er von Gott geliebt war. Ja, er hat Gott geliebt und Gott hat ihn geliebt. Das ist die Basis, auf der Gott mit uns sein Ziel erreichen kann. Uns nämlich hat es Gott offenbart durch den Geist. Diese Offenbarung kommt, wenn wir den Herrn lieben. Herr Jesus, uns hat es Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß die Dinge des Menschen, außer dem Geist des Menschen, der in ihm ist? Ebenso kann auch niemand die Dinge Gottes erkennen als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Dass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und was wir auch reden, nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die vom Geist gelehrt sind. Und wir deuten geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Ein seelischer Mensch aber nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind ihm eine Torheit. Und er kann sie nicht erkennen, weil sie nur geistlich zu ergreifen sind, zu ergründen sind. Der geistliche Mensch dagegen ergründet alles und wird doch selbst von niemandem ergründet. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Das ist ein wichtiger Abschnitt im Neuen Testament, 1. Korinther Kapitel 2, wo es ganz klar uns gezeigt wird, dass wir ein geistliches Verständnis brauchen. Dass wir im Geist sein müssen, um die Dinge Gottes verstehen zu können. Das können wir nicht, indem wir uns einfach so in eine Versammlung setzen oder einfach vor den Computer setzen und einfach uns von irgendwas berieseln lassen. Sondern das bedarf unserer Aktivität, unserer bewussten Entscheidung. Herr, jetzt möchte ich dich berühren. Herr, jetzt komme ich zu dir. Herr Jesus, jetzt will ich dich berühren. Jetzt will ich mit dir eins sein. Ich brauche dich jetzt. Herr Jesus, ich möchte dir nützlich sein in deinem Reich. Herr, ich möchte dir nachfolgen. Oh Herr, was möchtest du, dass ich tue? Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Name werde verherrlicht. Ich möchte in dem sein, was du für mich vorbereitet hast. Ich möchte nicht meine Zeit verschwenden für andere Dinge. Oh Herr, hilf mir, Herr Jesus, hilf uns alle. Ja, wir dürfen nicht in einer Grauzone uns bewegen. Ja, das ist vielleicht, sieht vornehm aus. Ja, du hängst dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, du bist nicht so extrem. Ja, bist nicht ganz so hundertprozentig hingegeben, aber trotzdem bist du für den Herrn irgendwie. Geschwister, wir brauchen so ein neues Bewusstsein. Ja, besonders unsere jüngeren Geschwister, die in einer Zeit aufgewachsen sind, wo einem alles offen steht, man alles erreichen kann, ja, alle Möglichkeiten. Und man möchte sich meistens viele Möglichkeiten nicht wirklich verbauen, verschließen. Und deshalb lässt man sich oft viele Türen offen. Geschwister, es muss einen Zeitpunkt geben in unserem Leben, wo wir uns ganz klar für die Nachfolge, für den Herrn entscheiden müssen. Herr Jesus, wofür lebe ich? Lebe ich für mich, für ein einigermaßen gutes Christenleben? Oder Herr, lebe ich für Christus und die Gemeinde? Ist das oben in meiner Agenda, oben in der Prioritätenliste? Herr Jesus, wofür lebe ich? Oh Herr, ich möchte das auch jeden Tag wieder neu vor dem Herrn mich selber überprüfen. Herr, wo stehe ich? Was ist für mein Leben? Was ist wichtig? Herr, wo willst du mich gebrauchen? Herr, sprich zu mir, leite mich. Gib mir Ohren, wie Jünger hören. Gib mir auch Speise für die Gemeinde. Ich möchte nicht nur passiv teilhaben. Ich möchte gerne aktiv dabei sein, dir aktiv nachfolgen. Aktiv an deinem Reich mitwirken. Herr Jesus, mache mich zu einem Mitarbeiter in deinem Reich. Das sollte auf unser aller Herzen sein. Das ändert sehr viel. Und ich habe gemerkt jetzt durch diese Umstellung auf virtuelle Versammlungen, dass viele Geschwister, auch heute Morgen habe ich wieder einige gehört, die höre ich sonst in der Versammlung nie. Aber jetzt über dieses Medium, hier über unser Programm Teams, da hört man ihre Stimme. Sie sitzen zu Hause, alleine, zu zweit. Und sie sprechen in ein Mikrofon, so wie ich jetzt. Lob den Herrn. Und das ist Ja, das freut mich auch, dass da etwas aktiviert wird. Und das müssen wir weiter kultivieren, das müssen wir aktivieren. Wir müssen aktiv teilhaben am Werk des Herrn. Dafür entscheiden wir uns. Ja, ja, wir haben so Möglichkeiten, wie soll man sagen, auch im Internet so Kontakte zu pflegen über irgendwelche Chats und Foren. Ja, ich habe vor einiger Zeit von einer Schwester gehört, dass sie da regelmäßig mit anderen Christen sich da austauscht und sehr viel Gelegenheit hat, auch etwas wirklich auch tiefere Gemeinschaft auch mit Einzelnen zu haben über diesen Weg. Und das ist gut, ja, wir brauchen das, ja, wir brauchen, das Wort des Herrn darf nicht gebunden sein, es muss sich bewegen können. Herr Jesus. Oh Herr, es gibt noch eine Sache, beziehungsweise etwas, wo wir von vornherein uns bewusst sein müssen. Es gibt ein Problem für die Gemeinde und das ist der natürliche Mensch. Ich meine, nicht nur, dass wir einmal gerettet werden und dann versetzt werden in sein Reich, sondern auch heute in der Gemeinde, wenn wir im Reich Gottes leben, ja, brauchen wir eine gesunde Furcht vor unserem natürlichen Menschen, dass wir nicht auf diese Falle tappen. Deswegen habe ich mal Matthäus 16 angeführt. Es ist natürlich ein Kapitel, das die meisten von uns sehr gut schon kennen, besonders die Passage, die ich jetzt aufschlage. Dort gibt es zwei Offenbarungen. Die eine Offenbarung, die bekommt der Petrus vom Vater. Da heißt es: Für wen haltet ihr mich, sprach Jesus zu den Jüngern. Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So eine Aussage, sehr stark. Klar, er hat etwas gesehen, was andere nicht gesehen haben. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Barjona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Das heißt, diese Offenbarung, die kommt von Gott. Der lebendige Gott hat den Petrus sehr lieb gehabt und hat ihm gezeigt, wer Christus ist. Er hat ihm seinen Sohn gezeigt, ihn vorgestellt. Guck mal, das ist mein Sohn. Und das ist der Christus, auf den alle warten. Hier, du bist mit ihm zusammen. Und dir habe ich ihn offenbart. Das ist so schön, wunderbar. Der Vater offenbart uns Christus. Also wenn du Christus erkannt hast, Christus in dein Leben aufgenommen, dann sei dir bewusst, das ist eine Ehre, die uns Gott zuteil werden lässt, dass wir seinen Sohn erkennen dürfen. Halleluja, das ist wunderbar. Er ist der Christus. Und der Christus, das beinhaltet auch, dass er derjenige ist, der Gottes Plan vollendet, erfüllt, ausführt. Das ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Das ist nicht nur ein Mensch. Er ist zwar der Menschensohn, aber er ist gleichzeitig der Gottessohn. Der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Und jetzt sagt aber Jesus zu ihm noch einen. Setzt etwas obendrauf. Er sagt, Jesus antwortet, sprach zu ihm, Moment, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Was immer du auf Erden binden wirst, soll in den Himmel gebunden sein. Was immer du auf Erden lösen wirst, soll in den Himmel gelöst sein. So, hier sieht man, hier geht es an die Machtverhältnisse. Ja, er spricht, Christus offenbart dem Petrus, dass er seine Gemeinde bauen will. Und auf diesen Felsen, dieser Felsen ist Christus. Aber es ist nicht nur der objektive Christus, sondern es ist der Christus, den Petrus erkannt hat. Auf den er sein Leben baut. Das ist Christus. Und Petrus heißt Stein. Der Petrus ist ein Stein, ein lebendiger Stein, wie er es auch in seinem Brief später beschreibt, dass wir alle lebendige Steine sind und uns zum Haus Gottes aufbauen sollen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades oder des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Ist das nicht eine tolle Verheißung? Das ist die Verheißung, auf der wir heute alle stehen. Ja? Der Feind kann machen, was er will. Die Gemeinde wird nie überwältigt werden. Lob den Herrn, weil der Herr sie baut. Ja? Der Herr baut das Haus. Es ist kein Menschenwerk. Lob den Herrn. Worin wir heute sind, ist kein Menschenwerk. Das haben sich nicht Menschen ausgedacht, sondern das ist die Gemeinde, die der Herr baut. Lob den Herrn. Und davon müssen wir auch und sollen wir klar überzeugt sein. Sollen wissen, das ist Gottes Plan. Und wenn wir das gesehen haben, dann geben wir uns hin. Und der Petrus war so hingegeben. Für die Gemeinde. Für das Werk Gottes. Hingegeben, sage ich mal jetzt im übertragenen Sinne. Er wusste noch nicht viel von der Gemeinde. Aber als der Herr dann ihm sagt, er muss ans Kreuz gehen, leiden, sterben und auferstehen, dann erleben wir wieder einen anderen Aspekt von Petrus. Petrus nahm ihn beiseite, den Herrn, er nimmt den Herrn beiseite. Du Herr, sag mal, das begann ihm Vorhaltungen zu machen. Es geht doch nicht. Gott sei dir barmherzig. Das sollte auf gar keinen Fall geschehen. Du sollst nicht ans Kreuz, du sollst nicht nach Jerusalem, du sollst nicht leiden, du sollst nicht sterben. Und er meinte damit auch, du sollst nicht auferstehen. Und was macht der Herr Jesus? Petrus, das musst du richtig verstehen. Komm, ich erkläre es dir nochmal. Nein. Das sagt er nicht. Hätten wir vielleicht gemacht. Der Herr Jesus sagt, er wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, oder weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht die Dinge der Menschen, nicht, sondern die Dinge. Du meinst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. So, das heißt, hier sieht man, da war das der menschliche Aspekt von diesem Petrus. Der alte Petrus, der das gut meint, der das Beste will für seinen Herrn, den bezeichnet der Herr Jesus als Satan. Das heißt, er ist eins mit Satan. So, das bedeutet, wir müssen in der Gemeinde ein Bewusstsein dafür haben, dass sogar unser gutes Wesen, das wir von Natur mitbringen, dem Plan Gottes hinderlich ist und ihm entgegensteht. Ja? Wir wissen, wir wollen das nicht. Wir wollen natürlich, dass der Plan Gottes ausgeführt wird, dass die Gemeinde aufgebaut wird, dass noch mehr der Herr unter uns wirkt. Und doch benehmen wir uns manchmal wie so ein Terrorist, ne? Der, ohne das zu wollen, ja, machen wir manches kaputt. Ja? Wenn der Herr etwas Geistliches entwickeln möchte, ja, und wir eben durch unsere Sicht, die wir denken, es ist doch richtig oder das ist falsch, ja, und wir bringen das mit hinein oder das müsste geändert werden. Wir merken gar nicht, wie wir da etwas vom Werk des Herrn zerstören. Und der Herr Jesus, der musste ans Kreuz gehen. Es war für ihn auch eine große Hürde, die er nehmen musste. Es hat ihn sehr, sehr viel gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Wir wissen vom Garten Gethsemane, wie er geweint hat, wie er vor dem Vater gefleht hat, dass dieser Kelch doch an ihm vorübergeht. Ja, und wie er da Blut und Schweiß geschwitzt hat in dieser Stunde. Das war für ihn ein schwerer Gang. Und jetzt kommt ein Petrus und sagt, bloß nicht. Ja. Und von dieser Meinung von Petrus hat der Herr sich völlig distanziert und hat sie entlarvt, als er hat ihre Quelle entlarvt. Nämlich dahinter steckt Satan. Petrus war bestimmt geschockt. Was? Er sagt Satan zu mir. Ja, aber der Herr erklärt dann weiter. Er sagt ja dann auch zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Seelenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Seelenleben einbüßt. Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? So, das heißt, wir müssen wissen, es gibt auch diesen Aspekt im Reich Gottes, dass unser Seelenleben in den Tod gegeben werden muss. Wir haben vorhin schon kurz diesen Vers von der Taufe gehabt. Die Taufe symbolisiert und zeigt, dass wir mit Christus begraben worden sind. Mit Christus gestorben. Das heißt, unser alter Mensch ist mit Christus beendet worden. Und doch in unserer Erfahrung ist es so, dass der Herr uns immer wieder in diese Wirklichkeit zurückbringen muss. Ich lese in Psalm 139, Vers 23 und 24. Das sind die letzten zwei Verse von diesem Psalm. Das sind sehr wichtige Verse. Ganz wichtig. Weil wir wissen nicht, was alles in unserem Herzen ist. Deshalb komme mit deinem Herzen immer wieder zum Herrn und sage ihm, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob irgendein böser Weg in mir ist oder bei mir ist. Und leite mich auf ewigem Weg. Ihr merkt, das Herz ist entscheidend. Behüte dein Herz, sagt der Sprüche, mehr als alles, was zu bewahren ist. Ich denke, das ist ein Schlüssel, dass wir vor dem Herrn uns immer wieder entleeren, vor dem Herrn immer wieder unser Herz ausschütten und vor dem Herrn prüfen lassen. Was ist in mir? Ist da irgendetwas, was ich für mich haben will? Irgendetwas, was in meinem Herzen versteckt ist? Irgendwelche Ambitionen? Irgendwelche Wünsche, die ich mit ins Reich Gottes bringe? Herr Jesus Christus, das muss der Herr in uns ans Licht bringen, muss uns klar machen. Ja, und wenn es ans Licht kommt, dann wird es behandelt. Es ist wunderbar. Herr Jesus, weil wir haben schon oft erlebt, dass gerade, ja, dass Menschen begabt waren und dem Herrn gedient haben. Ja, aber wenn unser Herz irgendwo einen versteckten anderen Weg gehen will und wir das nicht vom Herrn behandeln lassen, wenn es nicht im Licht behandelt wird, wenn wir uns dagegen wehren, dass der Herr uns anrühren kann, dann verlassen wir diesen Weg. Und das ist zu schade, zu traurig, Herr Jesus. Deswegen brauchen wir Errettung unserer Seele. Ja? Der Philipperbrief spricht davon, dass wir unsere eigene Errettung bewirken sollen, mit Furcht und Zittern. Das ist nicht die Errettung von der ewigen Verdammnis. Das ist die Errettung unserer Seele. Ja? Dass unsere Seele erneuert wird. Die muss Errettung erfahren. Herr Jesus, ich habe einen Gedanken, vielleicht über Geschwister. Ich habe einen Gedanken über meine Frau oder was auch immer. Und ich muss immer wieder vom Herrn mich prüfen lassen, hineinscheinen lassen. Herr Jesus, oh Herr, ich möchte nichts im Herzen haben gegen irgendjemanden. Wenn ich etwas im Herzen habe gegen Geschwister, dann ist das eine rote Lampe, eine Alarm. Und dieser Alarm geht erst wieder aus, wenn du zum Herrn gegangen bist und dich vor ihm wieder freigemacht hast. Und sagst, Herr Jesus, prüfe mein Herz. Reinige mich. Herr Jesus, erneuere meine Gedanken. Ich brauche Errettung in meinen Gedanken. Das ist Gott, der uns verändert. Und das passiert im Reich Gottes. Warum? Weil im Reich Gottes können andere Dinge nicht mit existieren, parallel. Der Herr muss alles richten. Deshalb ist auch das Wort ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Herr Jesus, ich möchte Errettung in meiner Seele erfahren. Ich möchte den Geist kennen. Ganz bewusst mich jeden Tag zum Geist wenden. Wenn ich zur Bibel komme, zum Wort Gottes, ich komme, indem ich mich gleichzeitig zum Herrn wende und sage, Herr, danke für dein Wort. Herr Jesus, dein Wort ist meine Speise. Und so können wir mit dem Herrn mitwirken. Fleiß tun. Und das, was der Herr in uns hineingelegt hat, das einfach entwickeln, sich entfalten lassen. Das ist 1. Petrus noch zum Schluss, 2. Petrus 1 zum Schluss. 2. Petrus 1. Dort sehen wir eine wunderbare Entwicklung. Halleluja. Alles, Vers 3 beginnt es. Dieser Vers ist so wunderbar. Alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, zu seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend. Durch welche er uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt hat. Damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden. Die ihr entronnen seid dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist. Es ist ein Verderben in der Welt und diesem Verderben sind wir entronnen, indem wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, indem Christus in unser Leben hineinkam, indem wir einen Machtwechsel erlebt haben, lob den Herrn, und jetzt leben wir durch den Geist, wir leben in Christus, wir haben diesen ganzen reichen Christus in uns empfangen. Das ist ein Schatz. Und es ist alles drin enthalten, was zum Leben und zu einem Leben im Reich Gottes notwendig ist. Alles, was wir lesen in der Bergpredigt zum Beispiel, Matthäus 5, all das, dieses Wesen, was dort beschrieben wird, das ist alles schon in uns angelegt. Durch die Wiedergeburt, durch unseren Glauben an den Herrn. Es ist alles geschenkt. Auch die zukünftigen Verheißungen, alles ist uns geschenkt. Und deshalb heißt es, wendet allen Fleiß daran. Also, wenn man was geschenkt kriegt, heißt es nicht so, jetzt lege ich mich auf die Couch, ich habe ja alles. Sondern wenn ich was geschenkt kriege, so etwas Wertvolles, dann gehe ich damit um. Dann will ich wissen, wie funktioniert das? Wie kann ich das zur Anwendung bringen? Wie kann ich das entfalten? Wie kann das in mir seinen Ausdruck bekommen? Und das genau ist hier gemeint in 2. Petrus 1. Ja. Wendet allen Fleiß daran und reicht in eurem Glauben reichlich Tugend dar und in der Tugend Erkenntnis. Und wir können auch sagen, entwickelt in eurem Glauben reichlich Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Ja. Die Tugenden dessen sollen wir verkündigen, der uns berufen hat. Das ist sein Wesen, seine Lebensart, seine Art und Weise. Und in der Erkenntnis Selbstbeherrschung. Und in der Selbstbeherrschung Ausdauer. In der Erkenntnis Selbstbeherrschung. Geschwister, deswegen ist Erkenntnis nicht ganz ungefährlich. Wenn du viel erkannt hast, bitte den Herrn, auf dem Teppich zu bleiben. Auf Deutsch gesagt. Ja? Gib mir gleichzeitig auch Selbstbeherrschung. In der Erkenntnis Selbstbeherrschung. Herr Jesus Christus. Wie der Paulus, der einen Pfahl ins Fleisch bekommen hat von Gott und er wusste auch warum. Er hat dreimal gebetet, dass er verschwindet. Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Und der Paulus wusste, warum er das Problem hatte. Nämlich, damit er sich nicht überhebt. Denn Paulus hatte eine wirklich große Erkenntnis bekommen. Er hat viel empfangen vom Herrn. Und da hat der Herr ihn etwas eingeschränkt und hat ihm auf den Boden heruntergeholt. Herr Jesus, der Herr muss auch hier uns allen helfen. Erkenntnis ist nicht alles, sondern es geht weiter in der Selbstbeherrschung. Ausdauer. Ausdauer. Ja, lobt den Herrn. Manche sind schon seit Jahrzehnten im Gemeindeleben, sind schon dabei, haben vieles gesehen, vieles kommen und gehen sehen und sind immer noch da. Lobt den Herrn, Geschwister. Halleluja, wir sind noch da. Aber diese Ausdauer, das ist eine Übung. Wir können die weiter entfalten, weiterentwickeln. Wir bleiben dran. Lob den Herrn. Halleluja. Alt und jung. Wir brauchen alle einen langen Atem. Wir wissen nicht, wann der Herr zurückkommt. Obwohl die Zeichen der Zeit sich momentan sehr deutlich auch zeigen. Wir haben keinen Zeitplan. Ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Herr zurückkommt. Und deshalb ist es wichtig, weiter am Ball zu bleiben. Ausdauer. Und in der Ausdauer den göttlichen Ausdruck. Ja? Lob den Herrn. Ein Ausdruck soll da sein. Nicht ein Ausdauer und ach, wie lange muss ich noch. Nein, in diesem Ausdruck, in dieser Ausdauer ist ein Ausdruck des Herrn da. Ein Ausdruck seiner Schönheit. Seiner Freude.
seiner Hoffnung.
Halleluja.
Im göttlichen Ausdruck die Bruderliebe. Das ist nicht keine Kleinigkeit. Denke nicht, das ist eine Kleinigkeit. Die Geschwister zu lieben ist keine Kleinigkeit. Das ist die, würde man sagen, die Qualifikation, um das Reich zu erben. Sogar eine der ersten Qualifikationen. Ja? Wenn wir unsere Brüder nicht lieben, sind wir in Finsternis. Lasst uns wirklich so ein Leben in uns entfalten. Halleluja. Göttlicher Ausdruck. Bruderliebe. Und in der Bruderliebe die Liebe. Das ist die Liebe zu allen Menschen. Das Wesen Gottes ist Liebe. Oh, wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und reichlich zunehmen, werden sie euch weder faul noch unfruchtbar sein lassen. Halleluja. Geschwister, wollt ihr faul sein, unfruchtbar? Ich nicht. Lobt den Herrn. Ich möchte fleißig sein und ich möchte fruchtbar sein. Werden sie euch weder faul noch unfruchtbar sein lassen, zur vollen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, denn in wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, tut umso mehr Fleiß. Fleiß. Ein Wort? Fleiß. Ja, lobt den Herrn. Das ist eine Tugend. Eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr gewiss niemals straucheln. Halleluja. Und werdet den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt bekommen. Das ist der Eingang in dieses ewige Reich, wenn der Herr zurückkommt. Er möchte uns gerne in seinem Reich belohnen. Dieses kommende Reich, das tausendjährige Reich, ist eine Belohnung für alle seine überwindenden Heiligen. Ich möchte da dabei sein. Oh Herr, der Eingang in das ewige Reich. Jetzt sind wir schon im Reich, aber das Reich erfährt eine neue Stufe im tausendjährigen Reich, wenn der Herr zurückkommt. Und das ist wunderbar. Da gibt es einen Eingang. Und je mehr wir heute, wie es in Vers 10 heißt, Fleiß tun, um unsere Berufung und Erwählung festzumachen, desto mehr ist dieser Eingang für uns frei. Ja, werden wir mit Freuden dem Herrn entgegengehen, wenn er zurückkommt. Lob den Herrn, das ist wunderbar. Ich möchte gerne diesen Fleiß noch weiter üben. Ja, von Natur sind wir alle faul. Lob. Das ist leider so. Deshalb gibt es in unserem Geist so eine Eigenschaft. Das ist der Fleiß. Ich möchte gerne. Ich möchte mich üben zur Göttlichkeit. Herr Jesus, soll nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen. Nüchtern sein. Oh, Herr Jesus. Halleluja. Ja, ich habe es in letzter Zeit so genossen. Wir haben zurzeit morgens immer eine Gebetsgemeinschaft über Skype, also und auch über Telefon. Und es ist so schön, man muss nicht aus dem Haus gehen. Man kann jetzt durch diese Mittel, die wir zur Verfügung haben, auch über die Distanz eine Gebetsgemeinschaft haben, zusammen ein paar Verse lesen, sich austauschen, den Herrn berühren gemeinsam. Das ist so eine Ermutigung. Und das ist auch ein Weg, wie unter anderem, wie wir diesen Fleiß üben, Fleiß tun. Unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Ruft euch gegenseitig an. Macht kleinere Konferenzen per Telefon oder per Internet und lasst diese Gemeinschaft unter uns weiter zunehmen. Ich denke, wir sollten das als Chance begreifen, dass der Herr jetzt eine neue Stufe in unserer Gesellschaft hat zugelassen. Ja, ich denke, es ist auch etwas, wo wir profitieren können. Lobt den Herrn. Der Herr stärke euch alle. Gnade sei mit euch. Lobt den Herrn.